jetzt hören wir die Worte, die Mohammed selber sprach. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Arrahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Das ist das Vater unser der Muslims. Nicht das Vater unser, sondern das Hauptgebet im Islam. Und wenn wir jetzt von der Geschichte gehört haben, dass 1300 Jahre lang der Islam in gewaltigen Gebieten ausgebreitet worden ist, so war diese Sure 1300 Jahre lang einer der Haupttexte, die jeder Muslim sprach und bis heute spricht. Mit anderen Worten, es gibt wenige Texte im Islam und Koran, die auch der kleinste und simpelste und dümmste auswendig kann. Diesen Text kennt jeder Muslim auswendig und wird täglich bis zu 14 oder 17 Mal gesprochen. Wenn das Vaterunser ein Märtyrer war, wie Luther ihn bezeichnete, weil es oft gedankenlos geplappert wird, so ist die Al-Fatiha noch ein viel größerer Märtyrer, weil es immer wieder als das einzige Gebet im ganzen Koran gesprochen wird. Wir können es einteilen in vier Teile, so wie das Vaterunser: in die Anrede, zweitens in die Himmelreichsbitten, drittens in die Alltagsbitten und viertens in die Bitte um Bewahrung vor dem Verlorengehen oder vor Versuchung. Wir wollen versuchen, jeweils die einzelnen Glieder einander gegenüberzustellen. Wenn wir es in der einen Stunde nicht schaffen, machen wir einfach morgen weiter. Bismillahirrahmanirrahim. Die Einleitung im arabischen Text ist die Einleitung, die beinahe allen Suren vorangestellt ist und bedeutet eine Schutzformel. Eine Formel, mit der der Mensch wagt, sich Gott zu nahen. Er tritt jetzt ein in den Raum Allahs. Nicht, dass er Gott direkt anredet. Es heißt nicht, du Allah, du bist barmherzig, sondern es heißt, im Namen Allahs, des barmherzigen Erbarmers. Es ist also so, wie wenn ein Gesandter jetzt nicht sagt, ich komme in meinem eigenen Namen, sondern ich spreche jetzt im Namen eines anderen. Es ist also nicht eine direkte Angelegenheit, sondern nur mit Hilfe eines anderen naht er sich Gott. Das bedeutet, dass der Muslim nicht so direkten Kontakt zu Gott hat oder haben kann wie wir. Auch das Gebet nachher heißt nicht, du Gott seist gelobt, sondern es heißt nur in Vers 2, Lob sei Gott. Und erst ab Vers 5 wird es persönlich, dir dienen wir. Dort wird es dann Islam und Unterwerfung. Aber der direkte Kontakt zu Allah ist kaum oder nur wenig da. Es ist also der Versuch, sich so langsam an Allah heranzuschieben, im Namen Allahs. Und mit dem Wort Allah sind wir schon mittendrin. Wir werden noch viel darüber hören, seinen Namen. Jetzt nur so viel: Allah ist dieser gewaltige Supercomputer, der alles denkt, alles weiß, alles kann, alles umfasst, bei dem es keine Zeit gibt und keinen Raum, der so groß ist, dass alles, was wir über ihn denken, unzulänglich ist. falsch ist. Es gibt eine Formulierung im Islam, die das auslegt. Das heißt Allahu Akbar, das immer fälschlich übersetzt wird mit Gott ist groß oder Gott ist der Größte. Es heißt etwas anderes, es heißt Gott ist größer. Das bedeutet, Gott ist schöner als alles, was wir als schön empfinden. Klüger, weiser, stärker. Stärker als alle Atom- und Wasserstoffbomben. Er ist der ganz andere, unerreichbare, unbegreifbare, herrliche, gewaltige. Alles, was wir über ihn denken, ist mangelhaft falsch. Kein Mensch kann Gott begreifen. Erst wenn man das einmal in sich aufgenommen hat, begreift man auch, wie der Semite, speziell der Araber, Allah versteht. Eines nur ist sicher, dass er eine Person, keine zwei, drei oder vier, auch keine Einheit, sondern nur eine einzelne Person, wobei das Wort Person schon wieder falsch ist. Man weiß im Islam nicht, ob Allah eine Person ist. Er hat keine menschlichen oder väterlichen Züge. Man weiß nur, Allah ist einer. Und man könnte es so definieren, dass man das Wort auffasst als einen Satz, der bedeutet Al-El-Hu. Al ist der Artikel im Arabischen und heißt der, die, das. Al. El ist der altsemitische Gottesbegriff, Elohim, Beit El, und bedeutet der Starke, der Mächtige, die Kraft. Wenn Jesus vor dem Hohen Rat sagte, von nun an werdet ihr des Menschen Sohn sitzen sehen zur Rechten der Kraft, so hat er in voll theologischer Weise den Leuten gesagt, wer Elohim ist. Den Namen, den man nicht in den Mund nehmen sollte, den hat er ausgelegt und definiert als die Kraft. Gott ist die Kraft. Allah ist die Kraft, die Stärke, die durchsetzen kann, was er will. Im Islam aber heißt das nun El, Al-El-Hu. Hu heißt er. Dieser Allah ist nur er, einer. Im Hebräischen heißt es Elohim, Al-El-Hum. Entweder ist dieses Hum, was heißt sie, Pluralis Majestatis, oder gibt es, wie wir es akzeptieren, die Möglichkeit zur Dreieinigkeit. Während wir also sagen, der Gott, die Kraft, der Unergründliche, ist eine Mehrheit, ein Plural, eine Dreiheit, sagt der Islam von vornherein nur Al-El-Hu, Allah, der Name ist ein Programm. Allah ist einer, niemals drei, von der Wurzel her, vom Namen her, von vornherein, prinzipiell, grundsätzlich, für immer, ausgeschlossen, eine Ablehnung Jesu Christi als Gottes Sohn. Schon im Namen Allahs liegt der ganze Kampf, die Kampfansage begründet, gegen diejenigen, die Gott einen gleichberechtigten Gesellschafter so zur Seite stellen. Und nun kommt eine Aussage über diesen Allah. Er sei der Barmherzige, der Mitleidige, der Erbarmer. Das Wort Rahman, sagen die Orientalisten, sei kein arabisches Wort, sondern ein semitisches Lehnwort, das wahrscheinlich aus dem Südjemen heraufgekommen sei. Das muss Mohammed in den Ohren geklungen haben. Was für eine tolle Sache. Allah ist der Rahman, ist der Barmherzige. Man sagte bei ihnen Rahim, man sagte bei ihnen, er ist barmherzig, aber er ist nicht der ganz nur umfassend Barmherzige. Sein gesamtes Wesen ist nichts als Barmherzigkeit. Der größte Name Allahs im Islam. Er kommt am häufigsten vor, wenn ich mich nicht täusche, etwa 160 Mal. Er wird ständig wiederholt als Hoffnung, weil man nicht weiß, wie er barmherzig ist. Ja, wenn man genau fragt, ja vielleicht, er ist der Schöpfer, er ist der Halter, Er gibt Essen, er gibt Trinken, er bewahrt. Aber dann ist auch schon aus. Der zweite Glaubensartikel steckt da nicht drin. Und vom dritten keine Ahnung. Also wenn man von einer Barmherzigkeit Allahs spricht, dann im Rahmen des ersten Glaubensartikels, der für Leib und Leben, für Gut und diese Dinge sorgt. Mehr weiß man nicht. Nun gibt es Leute, die sagen, was wollt ihr denn? Da habt ihr es ja gerade im Zeitalter des Dialogs. Wunderbar, Allah ist der Barmherzige. Ihr, die Christen, sagt, Gott ist Liebe. Also sind wir doch ein Brei und ein Mus. Das ist doch nichts anderes. Ich verwende dann immer das Beispiel, dass ich sage, was ist denn der Unterschied zwischen Barmherzigkeit und Liebe? Und wenn wir diesen Unterschied intus haben, haben wir begriffen, was der Unterschied ist zwischen Islam und Christentum. Nicht das Beispiel, das ich schon einmal geschrieben habe, heißt, wenn ein Bräutigam zu seiner Braut sagte, ich erbarme mich über dich und heirate dich, was würde die Braut sagen? Wenn sie nicht sagt, auf Wiedersehen und fertig aus, dann hat sie nicht begriffen, in welches Elend sie hineinläuft. Aber das ist genau der Punkt. Wenn der Bräutigam dann sagt, ich liebe dich, dann ist die Sache klar. Dann steht er auf der gleichen Ebene mit ihr. Und das ist der Unterschied zwischen Islam und Christentum. Auch in seiner besten Eigenschaft und Formulierung bleibt Allah der ferne, große, gewaltige, starke, der sich höchstens noch über das arme Würmchen da unten hinabbeugt, erbarmt und ihm vielleicht Hilfe gibt. Aber bei uns kam unser Gott auf unsere Ebene herunter. Er ist uns gleich geworden. Mehr noch, er stieg unter uns hinunter, trug unsere Schuld, hat die Dreckarbeit gemacht, die Schmutzarbeit, uns gereinigt, für uns gestorben. Das heißt Liebe. Er hat sich geopfert. Er hat nicht nur vielleicht sich erbarmt, sondern er hat die Unwürdigen und Unfähigen getragen. Sehen Sie, schon in dieser Anrede ist das ganze Programm des Islams enthalten. Allah, der vielleicht Barmherzige. Er muss es wiederholen, er glaubt es gar nicht so richtig. Deshalb sagt er, der barmherzige Erbarmer. Und das kommt nochmal in Vers 3. Der barmherzige Erbarmer, der muss es so oft sagen, er glaubt es gar nicht so richtig und weiß auch nicht richtig, was es heißt. Siehe den Koran an, da ist alles andere denn als barmherzige Barmherzigkeit. Deshalb ist das wie ein Schrei, dass doch dieser Allah wirklich barmherzig und ein Erbarmer sein möchte. Denn die Beweise gibt es nicht, die haben nur wir im Kreuz. Wenn wir nun demgegenüber das anschauen, was wir als Anrede haben in unserem Hauptgebet, so werden wir in eine Tiefe hineingeführt, die uns zu einem fröhlichen Danken und Anbeten leitet. Jesus hat uns nicht gelehrt zu beten zu Jahwe oder Elohim. Er hat auch nicht gesagt, sagt der Herr oder der Starke oder der Allmächtige oder der Allweise, hat uns gesagt, unser Vater. Er hat sein Vorrecht der Sohnschaft mit uns geteilt, Liebe geteilt, völlig gleichberechtigt uns hineingenommen, dass wir Gott einen Vater, unseren Vater nennen sollen. Das ist eine Tiefe und Weite und Breite, die wird kein Mensch in seinem ganzen Leben ausloten können. Mir wird immer deutlicher, dass das Wort Vater, der Name Vater für Gott, die eigentliche theologische Revolution war, die Christus in den erstarrten semitischen Ein-Gott-Glauben hineingetragen hat. Deshalb ist er gestorben. Deshalb wurde er gekreuzigt, weil er sagte, er sei Gottes Sohn, das heißt Gott sei ein Vater. Das geht in den Kopf der Semiten nicht hinein. Das kann doch nicht sein, dass der Allah zwei ist, dass es zwei Götter gibt, einen Vater, einen Sohn. Der Sohn müsste doch irgendwann mal eine Revolution machen, um dann die Macht an sich zu reißen. Das kann doch gar nicht sein, dass Gott demütig ist, sondern der muss hochmütig sein, wie es im Islam heißt. Der muss alle Macht besitzen. Er kann nicht die Macht teilen oder etwa gar alle Macht dem Sohn geben, dann ist ja der Vater schwach geworden, dann ist das Machtverhältnis nicht mehr da. Wir haben einen demütigen Gott. der sich selbst entäußert, völlig unislamisch, der sich selbst verleugnet, der ein völlig neues Prinzip des Lebens gibt. Einen Vater, der nahe ist in der persönlichen Verantwortung der Liebe, der auch dann noch Vater bleibt, wenn der Sohn und die Tochter verloren weggeht und verloren ist, der mit einer ewigen Treue dem Verlorenen nachgeht. Wir kennen alle die Geschichten vom verlorenen Sohn und vom verlorenen Schaf. Jesus hat über 175 Mal das Wort Vater gebracht. Mein Vater, unser Vater, der Vater. Es lohnt sich, diese Vaternamen, diese Vateraussagen Jesu zu verstehen, um die theologische Antwort für den Islam zu bekommen. Nicht der ferne, große, unbekannte Gott, sondern der nahe, persönliche Gott der Liebe, unser Vater. Das ist die Antwort. Das ist das Neue. Nicht nur ein naher Gott, sondern ein Gott, der sein Leben, seinen Geist in uns gibt, seine Erbanlage, dass wir sein Leben haben oder sein Leben uns hat, dass der Vater in uns Gestalt gewinnt durch Jesus, seinen Sohn. Wir haben also etwas, was im Islam undenkbar ist, was Johannes so umschreibt: Gott ist Liebe, und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Wir können das nur im Glauben nachsprechen, begreifen können wir das nicht. Aber hier steht es, dass wir in eine solche Nähe und Verbindung mit Gott hineingenommen werden, dass genau das Gegenteil der Fall ist von dem großen, fernen, unbekannten Gott. Der will uns ganz hineingestalten in sein Bild, in seine Liebe. Wir haben also in der Anrede das völlige Gegenteil von dem, was hier im Islam steht. Es sieht zwar so aus, als ob es sehr nahe wäre, dieser barmherzige Allah. In Wirklichkeit bleibt er gerade auch in seiner Barmherzigkeit ferne. Wir aber haben durch Jesus Christus einen Vater. Wir wollen zum zweiten Teil gehen, zu den Anbetungsbitten. Im Islam heißt es: Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Rahman, Rahim, Maliki Yawmuddin. Das Lob sei für Allah, den Herrn der Welten, den barmherzigen Erbarmer, den Herrscher, den Regierenden, am Tage der Religion, am Tage des Gerichts. Es heißt nicht: Ich lobe dich, wir loben dich, wir preisen dich. Es ist keine vertrauliche Ansprache. Ein Muslim hat keinen direkten Kontakt zu Gott. Eines der grundsätzlichen Unterschiede zwischen dem Islam und Christentum. Ein Muslim betet an. Nach dem Wort: Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Diesen gewaltigen Allah, wie er sich im Islam geoffenbart hat, den kann man nur fürchten, nicht so sehr lieben. Vor dem kann man nur zittern. Wer begriffen hat, dass Allah existiert und zum Gericht kommt, der kann sich bloß ihm ausliefern wie ein Sklave, vor ihm auf dem Boden liegen. Und das heißt doch Islam: Im innersten Wesen Allah anbeten wie ein Sklave. Sie haben alle schon die Bilder gesehen von Moslems, die sich niederwerfen, bis die Stirn auf dem Boden ist. Und diese Linie des gebeugten Rückens bis zu den Füßen, das ist der fleischgewordene Islam. Das ist die Auslegung des Wortes Islam. Das heißt Auslieferung, Hingabe und Erwerfung unter Allah, den gewaltigen Supergott, diesen ungeheuer starken, mächtigen, unbegreiflichen, den man nur fürchten kann und wie Sklave anbeten kann. Früher mussten bei den Sultanen und Herrschern im Orient selbst Generäle, wenn sie siegreich von einer Schlacht zurückkamen, auf alle Viere runter und zum Thron des Herrschers krabbeln, und der setzte zum Zeichen seiner Autorität seinen Fuß in ihren Nacken, als ob der General sagte, hier bin ich bin dein Eigentum, mache mit mir, was du willst. Und so heißt das auch im Islam, der Moslem kommt vor den Thron, vor Allah, als ob er sagte, und jetzt setze deinen Fuß in meinen Nacken, ich gehöre dir, ich bin dein Eigentum, mache mit mir, was du willst, ich bin bereit zu tun, was du willst, zu töten, zu morden, zu bauen, zu opfern, alles, was ich bin und habe, steht dir zur Verfügung. Alhamdulillah heißt nicht bloß fröhliches Lob, es gibt kaum Lieder in der Moschee. Es gibt ein allgemeines Rezitieren, aber in dir ist Freude in allem Leide, das gibt's nicht, diesen Ton. Im Koran steht ein Wort, Gott liebt die Fröhlichen nicht. Allah la yuhib al-farihin. Sondern die in Ernst, in Gottesfurcht, in Frömmigkeit vor ihm leben. Der christliche Ton ist ein ganz anderer Ton, dass Paulus sagte, freuet euch in dem Herrn aller Wege, und abermals sage ich, freuet euch. Was ganz anderes kann im Islam niemals kommen, weil das Bild Allahs etwas völlig anderes ist als der Vatername. Rabbil Alamin, der Herr der Welten. Die Auslegung dazu bei den Islamtheologen heißt, Makrokosmos und Mikrokosmos werden absolut von Allah kontrolliert. Er kontrolliert die Sternenmeere. Es bewegt sich kein Stern und platzt kein Stern und formt sich kein Stern aus einem Sternennebel ohne den detaillierten Willen und das Wissen Allahs. Und es bewegt sich kein Atom in diesem Wirbel um den Kern ohne die direkte Kontrolle Allahs. Es heißt noch mehr, er kontrolliert nicht nur das diesseitige, sichtbare, materielle, sondern er hat auch das Böse geschaffen, kontrolliert die Geister, die Engel. Es geschieht absolut nichts ohne sein Wissen und seinen Willen. Er ist der Herr. Deshalb der zweite Name Allahs, Rabb, der Herr. Im Islam mit dem Begriff der absolute Herrscher, der sämtliche Welten, die sichtbaren und die unsichtbaren, die großen und die kleinen, regiert. Vorherbestimmt. Es geschieht nichts, was er nicht gedacht und gewollt hat. Er verstockt, welche er will, und er leitet, welche er will. Die persönliche Verantwortung des Menschen wird sehr dezimiert. Letztlich kann man erfahren, dass ein Mensch im Islam sagt, oder wie sie uns manchmal aus den Gefängnissen schreiben, ich bin schwach, weil Allah mich schwach geschaffen hat. Deshalb trägt dieser Allah die Verantwortung für meine Schwäche. Nicht ich bin schuldig. Nicht ich bin verdorben, sondern so bin ich von Mutterleibe her geschaffen worden. Das hat das ganze Leben durchzogen, dieser Fatalismus. Und wir haben einmal bei einem unserer Freunde ein Bild erlebt, das ich nie mehr vergesse. Ein Glaserlehrling musste eine Scheibe einsetzen und der passte nicht auf und die fiel runter und zerbrach und die war kaputt. Und der Herr war natürlich, der Hausbesitzer, ziemlich eingeschnappt und sagte, warum hast du nicht aufgepasst, worauf der Junge große Augen machte und nur sagte, Maktub. Maktub heißt, es war geschrieben von Ewigkeit, dass die Scheibe herunterfallen sollte. Nicht ich bin verantwortlich. Allah wollte, dass die runterfällt. Maktub. Sie merken, das ganze Leben, Alltagsleben bis in Beruf hinein, ist dann geprägt von dem Bild Allahs. Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde Gottes schuf er ihn. Sag mir, wie dein Gott aussieht, und ich sage dir, warum du lebst, wie du lebst. Das Gottesbild prägt unser Leben bis in die Gedanken und Details hinein. Allah prägt das Leben der Muslims. Wir werden das noch in verschiedenen Weisen hören. Wir beten anders. Unser Gebet heißt, dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Ich habe den Eindruck, die erste Bitte des Vaterunsers wird meistens vernachlässigt, oder man ist noch gar nicht so richtig im Gebetsschwung drin, man plappert es und kommt gar nicht zum Bewusstsein, was man sagt. Erst vielleicht bei dein Reich komme oder vergib uns unsere Schuld, werden wir bewusst mit unserem Bewusstsein eingeschaltet. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, aber was heißt denn das? Dein Name werde geheiligt. Das heißt, dein Name werde geheiligt. Welcher Name? Ja nun, der Vatername. Ja, warum der Vatername? Ja, das war das Neue, der Durchbruch, der Einbruch, die Revolution. Ja, wie wird der Vatername geheiligt? Wie wird der Vatername elektrisch tragend? Wie wird der Vatername zum Vaternamen? Ja nun, ein Vater wird ja nur ein Vater, wenn er Kinder hat. Das ist der primitivste Existenzialismus, dass ein Vater einfach ein Vater ist, wenn er Kinder hat. Wenn der Name des Vaters geheiligt werden soll, heißt das, dass die Welt voller Kinder Gottes werden möchte. Das ist unser erstes Gebet. Es mögen solche Kinder geboren werden aus dem Geist, dass die ganze Welt voll ist von der Sorte des Vaters, von dem Geschlecht des Vaters, von dem Wesen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die Welt voller Kinder Gottes. Seht, welche Liebe hat uns der Vater erzeigt, dass wir Gottes Kinder sollen heißen. Und wir sind es auch, lesen wir im Zeugnis der Apostel. Aber damit wird die Sache auch schon bereits elektrisch und gefährlich und kribbelig. Denn es heißt ja hier nicht nur, dass wir heißen sollen, sondern es auch sind. Weiß nicht, aber vielleicht haben Sie Freunde, die Sie erst nach 10, 20 Jahren wieder besuchen wollen, und Sie finden sie nicht, aber auf der Straße rennen dann so ein paar kleine Burschen herum, und wenn Sie die angucken und nicht wissen, wo der wohnt, und dann sehen Sie, ganz der Vater, runtergerissen der Vater. Und das ist es doch, um was es geht. Wenn der Name des Vaters geheiligt werden soll, dass er bekannt wird, dass er sichtbar wird, geht es darum, dass die Kinder die Eigenschaften und das Bild des Vaters darstellen. Jesus konnte sagen, wer mich sieht, der sieht den Vater. Weniger will er von uns nicht, mehr auch nicht. Ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Ihr sollt barmherzig sein, wie euer Vater barmherzig ist. Das war der Schrei Jesu in der Bergpredigt. Nein, möchten wir rufen, unmöglich, wer will denn vollkommen sein, das können wir doch nicht. Vollkommenheit ist ein Idealismus, wir sind Pragmatiker. Ihr sollt vollkommen sein, nicht wie Gott, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Er gibt euch nicht nur die Anforderung zur Vollkommenheit, sondern auch die Voraussetzung, die Kraft, die Liebe, den Geist, die Erbanlage, die Möglichkeit zum vollkommenen Sein in der Liebe. Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Wie beten denn die Kinder Gottes? Wenn sie Kinder haben, werfen sich die Kinder auf den Boden und berühren mit der Stirn den Boden, wenn sie sagen, bitte gib mir ein Stück Brot. Das wäre doch beinahe peinlich. Das wäre schrecklich. Was müsste das für ein Diktator sein, wo Kinder bloß noch auf allen Vieren herkrabbeln, um ein Stück Brot zu kriegen? Entsetzlich. Kinder, die sagen, Papa, bitte, wenn sie bitte sagen. Manchmal sagen sie auch bloß, ich will ein Brot. Die wissen nämlich, der hört. Und gestern war wieder so ein Beispiel mit den Kindern. Da waren die Rollläden runter und draußen brüllte einer, nicht sehr laut, aber er brüllte immerhin, hatte irgendeinen Schmerzen. Und dann stand nämlich plötzlich ein Vater auf, der hatte die Stimme gehört. Aus allen Stimmen heraus hatte der Vater die Stimme seines Kindes gehört. Die Wellenlänge war plötzlich wieder da. Unser Vater versteht uns und hört uns und läuft. Haben Sie die eine Stelle in der Bibel gelesen, wo geschrieben ist, dass Gott rennt, dass Gott läuft, schnell eilt beim verlorenen Sohn? Als er ihn von ferne sah, eilte er ihm entgegen. Das ist der Vater. Nicht zum schönen Sohn, zum guten Sohn, der gute Zeugnisse nach Hause brachte und jetzt Erfolg hatte. Nicht dem lief und eilte er entgegen, sondern zu dem herabgerissen, der vielleicht Syphilis hatte oder so, wer weiß was für andere Dinge, der verdorben war bis ins Letzte hinein, den umarmte er. Das ist unser Vater, der hört die Stimme der Kinder, der hört die Stimme des Herzens. Wenn man selbst nicht in der Lage ist, richtig zu beten, weil man nicht weiß, wie man das sagen soll, Gott versteht dich ganz genau bis in die letzte Tiefe, die du selber nicht einmal verstehst. Hätte er das, der persönliche Gott, der Vater, das ist das, was wir haben. Dabei können wir auch am Fahrrad sitzen oder im Bett liegen, im Flugzeug sein oder auf dem Bodensee draußen schwimmen und etwas Angst kriegen oder auch nicht. Oder wir können immer beten. Wir müssen nicht zu bestimmten Zeiten beten. Wir müssen uns nicht niederwerfen. Schadet nichts, wenn wir uns mal niederwerfen, dass wir unseren Hochmut verlieren. Aber wir sind frei. Kinder sind frei. Wir sind nicht Sklaven. Und so ist das gegenüber zu Allah, dem großen Gewaltigen, der Sklave, und das gegenüber zum Vater, das Kind. Das ist der zweite große Unterschied zum Islam hinein, der uns bewusst machen will, wie reich wir sind, nicht wir, sondern gemacht worden sind durch den Vaternamen. Im Arabischen heißt es, der barmherzige Erbarmer. Er musste es also viermal sagen, dass er barmherzig ist, weil er sich nicht im Klaren ist, wie dem Herrscher am Tage der Religion. Yawm ad-Din heißt im Arabischen der Tag der Religion wörtlich. Bedeutet übertragen dem jüngsten Gericht. Aber überlegen Sie sich einmal, was das heißt. Der Tag der Religion, der Tag aller Religiosität. Der Tag, an dem nun alles zusammengefasst wird, was an Gutem, an Schlechtem, an Glück, an Hoffnung, an Glaube, an Liebe, an Verheißung, an Vorherbestimmung sichtbar wird. Der Höhepunkt, die absolute Zusammenfassung, das Nonplusultra des Islams ist, wenn Allah kommt zum Gericht. Der Tag der Religion im Islam ist ein dunkler, schwarzer Punkt, denn kein Muslim weiß genau, was dabei passiert. Ich denke an den Vater von Augustin, ein reicher Kaufmann in Indien. Augustin, der jetzt ein Pastor ist, erzählte uns, eines seiner frühesten Kindheitserlebnisse war, dass sein Vater jeden Abend mit Tränen bat und schrie: Allah, rette mich von dem lodernden Feuer, das bereitet ist. Als der Junge älter wurde, sagte er: Ja, Papa, ich freue mich, dass du das immer betest. Jetzt bist du doch gerettet von dem ewigen Feuer. Das kannst du nicht verstehen, da musst du noch erst älter werden, sagte der Vater zu ihm. Nein, ich möchte das wirklich wissen. Ich habe begriffen, du betest mit ganzem Ernst und mit ganzer Zielklarkeit, rette mich von den lodernden Flammen des ewigen Feuers. Bist du jetzt gerettet oder bist du nicht gerettet? Worauf der Vater zu ihm sagte: Das kann man nicht genau wissen. Selbst Mohammed wusste das nicht genau. Worauf der Sohn sagte: Aber warum betest du denn das? Ja, weil ich hoffe, dass Allah sich vielleicht über mich erbarmt. Ja, aber ich möchte das gewiss wissen. Braufer sagte, das kann man im Islam nicht gewiss wissen. Ja, wo kann man es dann wissen? Worauf der Vater seinem Sohn sagte, da musst du nach einer besonderen Gnade Ausschau halten, die ich nicht kenne. Welch ein ehrlicher Mann, welch ein frommer Mann, welch ein Mann, der den Koran ernst genommen hat und durchforstet hat und gefragt hat, wo gibt es Hoffnung? Und er nur vielleicht hoffen konnte, aber nicht gewiss war. Der Tag des Gerichtes ist die Zusammenfassung der islamischen Geschichtsbetrachtungen des Geschichtsverständnisses. Und dabei ist Allah der Regierende, der Herrscher, der alles in der Hand hat. Kein Engel, kein Mohammed, kein Jesus, kein Mitrichter, kein Helfer wird ein Gerichtswort sprechen, außer Allah. Er verdammt, welche er will, und er rettet, welche er will. Jeder ist absolut abhängig von diesem Supercomputer, Superdiktator. Kein einziger kennt ihn. Jeder zittert vor ihm. Was ist das Geschichtsbewusstsein der Christen? Das Geschichtsbewusstsein des Islams ist der Tag der Religion, der jüngste Tag, der Tag, an dem die Duyun, der Dein, die Schulden aufgedeckt werden. Was ist denn unser Geschichtsbewusstsein? Was wollen, was hoffen wir eigentlich? Was ist das Ziel ihres Lebens? Wozu leben wir? Was ist das Ziel unserer Kirche? Was war das Ziel derer, die vor uns verstorben sind? Die Grundsatzfrage wird uns gestellt wie im Islam. Im Islam ist das Ziel der Tag der Religion, das jüngste Gericht. Auf das hin muss man sich vorbereiten. Alles, was ein Muslim lebt, wenn er ein rechter Muslim ist, ist auf das bezogen. Und wir? Was ist denn unser Ziel? Nicht bloß jetzt heute und Mission und Bodenseehof, sondern wohin geht der Strom der Geschichte? Aufs jüngste Gericht? Nein, wir wollen heimgehen. Wir wollen zu unserem Vater. Wir wollen unseren Vater sehen. Wir wollen bei ihm geborgen sein und zur Ruhe kommen. Nicht der Richter Allah ist der Zielpunkt unseres Lebens, sondern die Heimkehr der verlorenen Söhne und Töchter, die durch das Blut Jesu Christi gerettet worden sind und die erfahren, wie der Vater sie umarmt. Wir dürfen heimkehren. Unsere Hoffnung ist eine fröhliche Hoffnung, ist etwas Helles, etwas Lichtes. Etwas, worauf man sich freuen kann, etwas, was schon in diesem Leben aufstrahlt, von dem der Apostel sagt, wir haben das Angeld unseres Erbes bereits in uns, das in einem Übermaße hervorbrechen wird, wenn wir ihn sehen, wie er ist, von Angesicht zu Angesicht. Wenn das Ziel unserer Erschöpfung überhaupt in Erfüllung ging, Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde Gottes schuf er ihn, wenn die Herrlichkeit des Vaters und des Sohnes und des Geistes in der vollen Demut und Liebe aus uns herausbrechen wird. Nicht aus uns, sondern wir Spiegel sein dürfen, mehr noch Kinder, in die er uns das hineingelegt hat. Das beten wir, wenn wir sagen, dein Reich komme. Das ist das Ziel, weil es nicht um das Reich Gottes geht und nicht um das Reich Christi, sondern um das Reich des Vaters. Haben Sie das schon mal überlegt, was das heißt, das Reich des Vaters soll kommen? Ich weiß nicht, wer von Ihnen in einer Familie lebt, wo der Vater einen Kleinbetrieb hat. Aber ich kann Ihnen sagen, die Leute tun mir leid. Denn der Vater arbeitet ja meistens auch noch Überstunden und erwartet natürlich von seinen Söhnen, dass sie mitarbeiten. Denn soll er den Vater alleine hängen lassen? Das wäre unfair. Die Söhne und Töchter sind ja mitverantwortlich am Familienbetrieb. Und wenn wir beten, dein Reich komme, Vater, dann heißt das, wir sind ja alles Prinzen und Prinzessinnen. Oho. Aber zum Arbeiten, zum Schwerarbeiten. Wir sollen wirklich arbeiten, mitarbeiten, dass das Reich unseres Vaters kommt. Das Vaterreich. Welch ein neuer Gedanke. Verantwortlich als Miterben, Mitbeteiligte, Mitbesitzer, Mitberufene. Was völlig anderes, als dort, wo man in die Minenfelder hineinrennt, um vielleicht ins Paradies hineingezuckt zu werden, wo Allah nicht einmal gegenwärtig ist, sondern nur Freuden und Genüsse. Aber Allah bleibt selbst im Paradies fern. Und dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden, das könnte beinahe Fatalismus bedeuten, wie im Islam. Wenn wir hier sagen würden, ja Allah, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so im Bodenseehof, dann wäre es glatt islamisch. Die vorprädestinierte Determination möge völlig in jedem Detail sich erfüllen und wir stehen dir wie Werkzeuge zur Verfügung. Gott sei Dank, so heißt es nicht bei uns. Wegen einem einzigen Buchstaben, wegen einem einzigen Wort, wegen dem Wörtlein dein, wessen dein Vater. Dein Vaterwille möge geschehen. Wie dein Vaterwille im Himmelreich geschieht, so hier. Wie sieht denn der Vaterwille aus? Sieht er so aus, dass er sein Kind zerstören will, dass er es auf die Seite wirft, dass er es vergisst, dass er es einfach einsetzt, herzlos in eine Aufgabe, wo er zerbricht, oder dass er ihm einen Rucksack auflädt, weil er dem Vater zu schwer geworden ist, dann soll der Dreijährige darunter zusammenbrechen. Nonsens. Ist ja ein Vater. Merken Sie, dass vom Vaternamen her die ganzen Bitten sich verändern. Nicht, dass wir unter Leiden seufzen sollen und das Kreuz tragen, dein Wille geschehe halt in meinem Leben, ich kann es nicht ändern, das ist nicht die Absicht. Dein Vaterwille möge zur Vollendung kommen. Sie haben Kinder, Sie wollen doch, dass die Kinder mindestens genauso klug, schön, hübsch, stark werden wie Sie. Deshalb eine Ausbildung, die sollen raufkommen auf ihr Niveau und möglichst noch 3 oder 4 Stufen höher. Nicht? Vaterwille heißt, der möchte die Kinder hochheben. Der möchte, dass es ihnen gut geht, gesegnet, dass sie reich werden. Er möchte sie schenken, begaben, füllen, treiben, anregen. Zu mehr, zu besser. Mit anderen Worten, dein Wille geschehe heißt, dass dein Missionswille, Rettungswille durch deine Kinder in der ganzen Welt sich realisiere. Wie schon einer sagte, Gott will. Will. Dass alle Menschen gerettet werden und alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist eine Dynamik und eine Bewegung, in die wir hineingenommen werden. Das ist die gleiche Bewegung, wie Jesus sagte, des Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Das ist das Thema des Willens Gottes. Gott will retten. Und wenn wir beten, dein Wille geschehe, heißt es, dass wir Retter werden. Gerettet sein bringt Rettersinn. Wenn einer nicht gerettet ist von Sünde, Tod und Teufel, kann er auch nicht missionieren. Geht nicht. Aber wenn das Motiv Christi in uns treibend wird, dann wird Christus durch uns hindurch mächtig. Er sagte nicht umsonst, wie mich der Vater gesandt hat. Vorsicht. Genauso? Genauso wie der Vater mich gesandt hat. Der Vater, so sende ich euch. Ich will euch die Schlüssel des Himmelreichs geben. Was ihr auf Erden lösen werdet, wird auch im Himmel gelöst sein. Was ihr auf Erden binden werdet, wird auch im Himmel gebunden sein. Dein Wille geschehe. Geschehe, jetzt, heute, morgen, immer. Lösungsvollmacht denen, die sich dem Vater und Sohnesnamen öffnen. Nicht das jüngste Gericht, nicht die Prädestination und der Fatalismus, sondern etwas ganz anderes ist uns gegeben. Eine Befreiung, eine Erlösung, eine Begnadigung, in ein Bild Gottes hinein, das dem Islam verborgen ist.